herzlich willkommen zur Folge Nummer 186 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Anne und ich begrüße euch ganz herzlich zum Wahlsieger des Schwimmpodcastings. Also zumindest habt ihr euch dafür entschieden und deswegen bin ich heute wohl euer Wahlsieger oder dieser Swimcast ist euer Wahlsieger und damit machen wir das Ende auch all der politischen Anspielungen und sonstiger Äußerungen, die damit zu tun haben. Wir leben jetzt einfach mit dem, was kommt und widmen uns wieder den Kernthemen, nämlich allem, was innerhalb und außerhalb des geklorten Beckens passiert. Und da erwarten uns in dieser Woche eine Swimflation in Flensburg, also eine Startinflation beim eigenen Wettkampfgeschehen in Flensburg und zahlreiche Auslandssemester. Es gibt Informationen zu den Marathonstarts des vergangenen Wochenendes oder der vergangenen Woche und als Beifang in der Wissenschaft der Woche nähern wir uns an der allumfassenden Frage, die mich seit wahnsinnig langer Zeit schon umtreibt und die immer mal wieder in der Versenkung verschwindet und diese Woche nach vorne gespült wurde, nämlich schwitzen wir eigentlich beim Schwimmen? Das aber nur, also das ganz am Ende und wir werden dort eine kleinen Antwortanteil zumindest erhaschen werden. Ansonsten ist inzwischen der letzte Tag im Monat. Ein Sechstel des Jahres ist schon rum und in 10 Monaten ist auch Weihnachten schon wieder Geschichte. Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr verfliegt und warum eigentlich bis Weihnachten warten mit den guten Taten? Wenn ihr schon ein paar Karma- oder Aura-Punkte sammeln wollt, dann könnt ihr das unter anderem tun unter paypal.me/swimcast. Dort könnt ihr nämlich dieses Projekt mit 1 Euro in die virtuelle Wadekappe unterstützen. Tausend Dank an alle, die das regelmäßig tun. Immer zum Monatsanfang wird es ja besonders auffällig. Alle, die das auch unregelmäßig tun oder sogar nur einmal, ich freue mich wirklich über jeden kleinen Euro, der Wertschätzung ausdrückt, der die Liebe dieses Projektes an der Stelle dann wertschätzt. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, über Nachrichten und Mails, andre@swimcast.de, mich zu informieren über Themen, die euch bewegen, über Themen, die wir vielleicht mal diskutieren sollten oder wenn ihr Informationen habt, die ihr mit mir teilen möchtet, dann ist auch dort das Postfach geöffnet. Damit begeben wir uns zurück zum letzten Samstag und nach Flensburg zum dortigen Förde Masters Pokal. Denn es stand ein ganz schönes Mammutprogramm für mich selber dort auf dem Startzettel. Und wenn sich die kleinen Kiddos immer auf die Hand, auf den Unterarm oder sonst da wohin schreiben, welchen Lauf, welche Bahn sie schwimmen, so habe ich zwar einen ziemlich großen und langen Unterarm, aber der hätte nicht gereicht, um alle 14 Starts mit ihrem jeweiligen Lauf und der Startbahn aufzulisten. Denn das war es, was ich dort vor der Brust hatte. 16 Strecken werden angeboten. Und wer 14 dieser 16 Strecken absolviert, der kriegt zum einen eine kleine Startgeld-Flatrate, ich glaube, es kostet dann bloß noch knappe 80 Euro, und darf sich am Ende über den sogenannten Power-Pokal freuen, oder wie ich ihn so schön nannte, den Popo-Preis. Jetzt ist natürlich die Frage, was wirft man denn raus aus dem Programm von 16 Starts? Die 800, 1500 Kraul wurden nicht angeboten. Ich traf die Entscheidung, 400 Lagen rauszustreichen und die 200 Delfin. Zwei Strecken, die taktisch zum Streichen jetzt nicht so irre intelligent liegen. Die 200 Delfin direkt nach der Mittagspause, da hat man sich ja eh ein bisschen ausgeruht. Erschreckenderweise habe ich aber festgestellt, es waren nur 30 Minuten Pause statt 60, von denen man eigentlich immer so ausgeht. Von daher war ich dann doch sehr, sehr froh, die 200 Delfin rausgenommen zu haben. Und die 400 Lagen waren der dritte Start im ersten Abschnitt, direkt gefolgt von 4 Läufen über die 4x50 Lagen, war es glaube ich, oder 4x50 Freistil, weiß ich nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall 4 Staffelläufe. Also eigentlich im Anschluss an die 400 Meter Lagen dann auch nochmal locker 10, 15 Minuten Pause. Man hätte sich also für andere Strecken entscheiden können. Sowas wie 400 Meter Freistil ist jetzt auch nicht unbedingt bei mir ganz oben in der Beliebtheitsskala. Vielleicht an diesem Wochenende, na ganz unten nicht. So weit würde ich nicht gehen, da waren andere Lowlights dabei. Aber in die obere Hälfte, glaube ich, kommt das auch nicht. Am Ende des Tages, es gab andere Athletinnen und Athleten, die haben sich für 400 Lagen und 200 Delfin entschieden und so wie die dann den Rest des Wettkampfes geschwommen sind, war das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Wahl, die beiden Strecken dort rauszulassen. Denn die 200 Delfin haben einige echt nicht so gut überlebt und werden vielleicht dann doch lieber die 100 Meter Brust geschwommen und die Blicke gehen damit raus an dich, Timo. 6 Stunden Wettkampf, 6 Stunden Carbonhose, ich wollte mich in der Mittagspause umziehen, habe mich dagegen entschieden und muss sagen, bei aller Bequemlichkeit, so leichte Blutergüsse und Quetschungen am Oberschenkel und am Hüftspeck waren dann schlussendlich nicht zu vermeiden. Aber die Hose hat mich gut durchgetragen. Also sie hilft dir zum einen dabei, dass man aufrecht steht. Und ich glaube auch, hat ihren ganz entscheidenden Anteil dazu beigetragen, dass durch die Kompressionswirkung das Blut schnell wieder zurück zum Herzen geht und damit auch wieder schnell aufbereitet wird, die Schadstoffe abgeatmet werden, raustransportiert werden aus den Oberschenkelmuskeln, die ja so wahnsinnig groß sind, und kann nur sagen, Props an die Speedo, die hat wieder sehr, sehr gute Dienste geleistet. Und ansonsten waren es 6 Stunden Wettkampf mit Pause und allem, was dazugehört, also so Pi mal Daumen, alle Viertelstunde, 20 Minuten, hieß es einmal auf den Startblock klettern. Ich hatte mir vorher eine Übersicht gemacht und es fing eigentlich ganz gut an. 2. Wettkampf, 200 Freistil, Lauf 2, Bahn 2, kann man sich merken. Und die 200 Freistil sind auch taktisch eine eher kompliziertere Strecke und waren jetzt auch nicht so unbedingt das Highlight, aber ganz gut durchgekämpft. Das ist ja eher so ein Marathon und kein Sprint, also hinten raus wurde es dann schon tough genug, als dann klar war, okay, es fehlen bloß noch ein paar Starts und man kann jetzt hier ein bisschen mehr All-In gehen, dann war ich schon froh, vorne etwas zurückgehalten zu haben. Und kleiner Exkurs, und das soll jetzt wirklich nicht sein, woran ihr euch ein Beispiel nehmen solltet, weil es Freitag noch überhaupt nicht danach aussah, als würde ich hier zum Wettkampf wirklich anreisen können. Und jetzt bin ich jemand, der sagt, lieber einmal zu viel ja, als würde in einer Was-wäre-wenn-Welt leben. Und so kam es, dass ich Freitagnachmittag irgendwie 2,5 Stunden Mittagsschlaf gemacht habe, weil ich schon gemerkt habe, es geht gerade gar nichts mehr. Dann war ich irgendwie so 3 Stunden munter und ging um 18 Uhr ins Bett mit so echt Krankheitssymptomen. Also mit Schniefnase, mit Husten, mit allem, was man sich so vorstellt. Und konnte dann verfolgen, wie ich so alle 2-3 Stunden neuerlich munter wurde und sich erst eine Verschlimmerung einstellte, bis so morgens um 2, 3 war dann das erste Mal, wo ich dachte, moah, es ist gerade nicht mehr schlechter geworden. Als ich um 4 dann nochmal munter wurde, war das erste Mal, ich dachte, geil, in 2 Stunden klingelt der Wecker und es könnte sich herausstellen, dass ich fit genug werde für einen Wettkampf. Und so einen Tag Schwimmhalle später, 6 Stunden später, voller Chlordampf, alles einmal rausgespült, ging es mir tatsächlich auch am Abend besser als am Morgen, als ich hingefahren bin. Mit Rückenschmerzen nach 12 Stunden Bettlägerigkeit, die sich beim Einschwimmen rausschwimmen ließen. Da hatte ich ja schon ein bisschen Angst, aber beim Startblock mit diesen ruckartigen Bewegungen war es echt, boah, dachte ich, Mensch, nicht, dass ich mich da vom Beckenrand festhalten und abstoßen muss. Es wäre dann auch mit der neuen Altersklasse durchaus entwürdigend gewesen. Naja, und so kam es, wie es kommen musste. Es wurden also die 14 Starts absolviert und der Start war auch tatsächlich das Schwierigste an dieser ganzen Veranstaltung. Es ist ja so, dass jede Schwimmhalle hat ihre ganz eigenen Startblöcke und die sind unterschiedlich hoch. Also das ist nicht standardisiert 1,30 Meter über der Wasseroberfläche oder sowas, sondern das ist von Halle zu Halle unterschiedlich. Und weil ich beim Einschwimmen so Rückenschmerzen hatte, habe ich gedacht, mach mal ein bisschen locker und üb das mal nicht. Habe das bitterlich bereut, weil hätte ich mal lieber. Es war nämlich nicht ein einziger Blockstart dabei, der auch nur ansatzweise okay war. Also bei jedem Einzelnen ist mir das Brillengummi von diesem schönen 45-Grad-Winkel einmal nach unten hinter die Ohren gerutscht. Bei den 100 Lagen war es sogar so dramatisch und mich irgendwie so dämlich reingekommen sein, den Kopf so schlecht zwischen den Armen gehabt haben, dass beim Einschwimmen einmal das rechte Brillenglas runtergefluppt, wieder hochgefluppt, denn also die Wand 3D-Sicht war nicht mehr, es war mehr so ein Anraten und Anschwimmen. Und als ich mich auf den Rücken drehte, Abstoß, Delfin-Kicks unter Wasser, da war noch alles irgendwie okay. Also es brannte ein bisschen im Auge, aber da kommt man ja irgendwie mit klar. Das rechte kann ich nicht so gut zukneifen wie das linke. Stieß nach oben durch die Wasseroberfläche und in dem Moment, wie außen der Wasserdruck wegschwand und nur noch Luft da war, merkte ich, wie es mir die Wange runterlief aus dem Brillenglas raus. Never ever, noch nie vorher erlebt, das war wirklich abgefahren. Gute Nachricht, den Rest der Strecke konnte ich mir dann angucken mit beiden Augen, es war dann alles etwas besser, aber es war wirklich, jeder Start für sich war ein neues Abenteuer, weil irgendein Bums passiert ist, der vorher noch nicht so viel da gewesen ist. Rückenschwimmen auch nicht so richtig dolle, es war irgendwie gefühlt 2 Meter unter Wasser, Armkreisen in Zeitlupe, gar keinen Druck, Dinge, die sich Montag beim Training schon so angekündigt hatten, da war ich auch super, super langsam unterwegs und so zog sich das hin, nicht nur durch die Tiefen, es gab auch ein paar Höhen, wer das bei Instagram verfolgt hat, auf meinem privaten Account, der wird vielleicht mit mir jubiliert haben über meinen Marco Koch Award, den ich mir selber verliehen habe für die 200 Brustleistung. 2,59, nicht nur knapp unter der 3-Minuten-Marke geblieben, was ich für völlig illusorisch gehalten hätte vor 3-4 Wochen, sondern auch Marco Koch Award nicht umsonst Abstoß, Tauchzug, schön die halbe Bahn unter Wasser und dann mit langen Zügen viel gleiten, weil Brust schwimmen kann ich nicht, kann höchstens Brust gleiten und das relativ gut, wie ich rausgefunden habe, ging es dann auch über diese 8 Bahnen dem Ziel entgegen, völlig ohne jedwede Ertrinkungsangst. Das war ja eigentlich mein größtes, weil man so 15, 16 Sekunden schwimmt, versucht Luft zu schnappen, um dann 6, 7 Sekunden unter Wasser bleiben zu können. Nein, karpfenmäßig schon nach oben, Mund auf und dann tief einatmen. Aber so schlimm war es gar nicht. Die 100 Brust auch, 1,21 war gut, die 50 Brust in 37 Sekunden. Und jetzt weiß der geübte Zuhörer, der ein bisschen auskennt, 37, 1,21, 2,59, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also wie gesagt, schnell Brust schwimmen, absolute Katastrophe, das geht gar nicht fit. Dann gab es noch eine Bronzemedaille für die 2,36 über 200 Rücken beim vorletzten Start, was für neidische Blicke sorgte bei den vereinsinternen Konkurrenten, die 12 Jahre jünger sind, dafür aber auch 13 Sekunden schneller unterwegs waren und weniger Masters-Punkte bekriegten für ihre Zeit als ich für meine 2,36. Das Grinsen war entsprechend fett. 100 frei, 1,05, 50 frei, 27,9, das waren absolute Highlights, gerade die 100 am Ende, auch wenn ich bis heute nicht verstehe, warum ich da gegen meinen Bahnnachbarn verloren habe. Ich glaube, das war das einzige direkte Duell, was ich verloren habe, auch das war eigentlich sehr, sehr schön. Und so ging es am Ende nach Absolvierung der Bierstaffel, die es dann noch gab, auch das ein schönes Highlight mit Regenschirm durchs, also wir sind ja in Flensburg und Flensburg hat diese tollen Bügelflaschen, die, wenn man da den Bügel so nach hinten klappt, dann macht das dieses wundervolle Plopp-Geräusch. So. Und deswegen heißt der Spaß in Flensburg auch Plopp-Staffel. Macht ja Sinn. Hinten standen dann also die Plastikbecher rum. Es wurde ein knapper halber Liter Bier geäxt und es wurde mit Regenschirm in der linken Hand mit der rechten kraulend wieder die Bahn zurückgelegt. Naja, da hatten wir dann noch ein bisschen Spaß und waren irgendwann abends um kurz vor 8, also 14 Stunden nach, knappe 13 Stunden nach Verlassen des Hauses, war ich dann auch wieder zurück in den heimischen 4 Wänden, erschöpft, wohlig schlafend und Sonntag eigentlich deutlich fitter, als der Freitag war und der Samstag gestartet hat. Also, wenn ihr ein bisschen krank seid, schwimmen ist offensichtlich the place to be. Müsst das nicht so übertreiben wie ich vielleicht, aber es war in Ordnung. Tragischerweise hat sich der ganze Bums so lange gezogen, weil wir ewiglich auf die Auswertung gewartet haben. Und das Fußball hat sein VAR, den Kölner Keller, und das Schwimmen hat seine Auswertung und Protokollanten. So hat jede Sportart mit den administrativen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und was ich nicht verstehe, ist einfach die Tatsache, in Flensburg war es mit Elektronik, die übrigens auch so großartig am Beckenrand groß projiziert war, dass ich tatsächlich bei den 400 Freistil gucken konnte, ob ich noch richtig mitzähle. Es war eigentlich auch ganz schön. Für die Zeit hat es nicht gereicht, aber die Meterzahl konnte ich dann doch erkennen. Naja, egal. Es gab Elektronik und in dem Moment, wo die Sportlerinnen und Sportler anschlagen, liegen die Ergebnisse vor. Die sind in dem Moment im Rechner drin. Und ich verstehe nicht, was dann noch über eine Stunde dauert, dort irgendeine Auswertung zu erstellen. Also das checke ich nicht. So, das ist mir wirklich völlig unklar. Bei Handstoppen, okay, da gehe ich noch mit. Das muss irgendwie alles abgetippt werden und so weiter und so fort. Aber bei einer Elektronik, Leute, das ist 21. Jahrhundert und davon ist schon ein Viertel rum. So, das muss doch irgendwie schneller und besser gehen, als wir warten eine Stunde, dass das irgendwie mal da in die Puschen kommt. Das gleiche mit dem Protokoll. So, Wettkampf ist zu Ende, alle Auswertungen, alle Siegerehrungen gemacht, dann ist das Protokoll fertig. Und der letzte Klick in diesem Team muss doch eigentlich sein, Protokoll fertig, speichern, hochladen, Hände sauber machen, nach Hause gehen. So, dass es dann noch 3 Tage dauert, bis das irgendwo online zu finden ist, ist mir auch völlig schleierhaft und absolut das hilft diesem Sport nicht. So, wenn du 3 Tage auf Ergebnisse warten musst oder 2, also selbst 1 Tag, ich möchte eine Stunde nach Wettkampfende, möchte ich sehen können, was da passiert ist. Und machen musst du sowieso. Also, es wird, also ich verstehe diese Wartezeit nicht. Vielleicht kann irgendjemand von euch da draußen mir helfen, nie Protokoll gemacht und so, aber ich verstehe nicht, woher dort eine wartet, warum nicht der letzte Klick am Wettkampfende ist, Hotspot hochladen, nach Hause gehen, beim DSV einreichen, fertig ist. Das musst du ja sowieso machen. Und das, also, also ein bisschen Bauchschmerzen mit. Dann stehe ich ja noch weiterhin selber am Beckenrand. Und das mit der Leistungsgruppe, die inzwischen echt ein bisschen Laune macht. So, es wird besser, man fummelt sich so ein und zurecht. Jetzt die letzten 4 Monate haben ja angefangen. Und dann kommt vielleicht ein kleiner Abschiedsschmerz. Wir sind sogar mit den Trainingslagerplanungen, das in 3 Wochen starten soll, gut unterwegs mittlerweile. Genau, wir können hoffentlich Richtung Wochenende da die Kiddos noch informieren, was wir uns da vorgenommen haben. Was ich aber viel spannender finde aktuell, und dann soll ja so ein kleiner Bericht sein, um damit ihr euch vielleicht nicht ganz alleine fühlt mit den Problemen oder einfach was bei uns gerade los ist und vielleicht könnt ihr irgendwo relaten dazu. Wir haben aktuell unfassbar viele Verluste durch diverse Auslandsaufenthalte. Also ich glaube, von den 25 Sportlern, die offiziell Mitglied sind in dieser Leistungsgruppe, sind gerade 5 irgendwo im Ausland unterwegs, also gute 20%. Das finde ich eine krasse Quote und finde es also erstaunlich, was inzwischen alles möglich ist. Auch das ist jetzt der alte Mann, das gab es ja früher nicht. Naja, gab es auch, wir waren auch in Frankreich und so unterwegs, aber nicht so lange. Aber wie viele dann doch innerhalb des Schuljahres oder so einfach für Wochen oder Monate oder ein halbes Jahr ins Ausland gehen und dann dort weitermachen und leben, also zur Schule gehen, andere Kulturen kennenlernen und so. Großartig, ich finde den Austausch total super und ganz, ganz viele ältere Erwachsene machen das ja auch vor oder welche, die jetzt aus der Schule ausscheiden. Letzte Woche gab es wieder die große Nachricht mit Juliana Bokschka, die auch in die USA gehen wird und dort in Tennessee zusammen mit Julia Mozinski im Trainingsbecken um die Wette schwimmen wird. So ist es auch bei uns, nicht mit ganz so prominenten Trainingspartnerinnen und Trainingspartnern, aber doch wird es mehr und mehr gefühlt an Aktiven, die hier im Ausland für ein paar Monate verweilen. Dann war Montag Trainingszeit, wir haben beinahe unseren Kilometerrekord gebrochen, 4600 Meter in 90 Minuten, da wird jetzt in Magdeburg der ein oder andere müde die Hand vor den Mund halten, okay, fair enough, für uns das hier echt eine Hausnummer, so, wir haben uns da richtig gefreut, auch weil es eine der Lieblingsserien war, die ich gerne benutze, wenn es lang werden soll, ohne dass die Kiddies das merken. Und es hat wieder mal hervorragend funktioniert und die klingt auch gar nicht, also die ist auch nicht schlimm und die klingt auch nicht schlimm. Ich lese mal vor, es ist eine kleine Pyramide, wir haben angefangen mit 1x500 Meter Kraularme, 2x400 Meter Hauptlage Nebenlage, 3x300 Meter Rücken, 4x200 Meter Lagen und dann nochmal 5x100 Meter Hauptlage schnelles Tempo. Also 1x5, 2x4, 3x3, 4x2, 5x100 Meter. Und wenn ich euch jetzt frage, was schätzt ihr so, wie viele Meter oder Kilometer sind das, dann denke ich da so im ersten Moment 2, vielleicht ein bisschen mehr. Aber es sind tatsächlich ganze 3500 Meter. Das schafft man in einer Stunde, das ist gut gemacht. 2x durch, 7 Kilometer in 2 Stunden, auch schon gemacht oder machen lassen. Echt ein cooles Programm. Und auffällig hier an der Stelle auch, unsere Sportlerinnen und Sportler kriegen ja Sonntagabend, wer auch immer von uns 3 Coaches als letzter den Trainingsplan hochlädt und einträgt, der muss das Ganze als PDF exportieren und dann in die Trainingsgruppe schicken und dann kriegen die den Wochenplan vorher schon zugeschickt. Kann man jetzt halten, wie man will. Ich finde es vielleicht, glaube ich, gar nicht so geil, weil es dir Flexibilität nimmt für die Woche. Für uns ist es jetzt irgendwie okay, weil wir das vorher planen müssen und uns absprechen müssen oder die Absprache haben. Wenn ich alleine den ganzen Bums machen würde, würde ich es, glaube ich, nicht machen, einfach um vielleicht von Tag zu Tag noch entscheiden zu können. Grundsätzliche Idee war mal, dass die Kiddies das dann im Zweifel auch alleine schwimmen können. Wie oft das wirklich eintritt, sei mal dahingestellt. Egal. Jedenfalls sehen die vorher, Sonntagabend, Montag früh, boom, heute Nachmittag aber 4600 Meter, 90 Minuten hier, hauen wir mal rein. Und es war etwas weniger los als die letzten Montage. Spannend. Auffällig auch, je jünger die Kiddies werden, desto schwieriger oder desto mehr Probleme haben sie, so sehe ich das zumindest von draußen, 90 Minuten wirklich vernünftig durchzutrainieren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir müssten nach 60 Minuten mal 5 Minuten TikTok-Pause machen und dann ginge das für 30 Minuten nochmal wieder. Aber so echt konsequent bis zum Ende funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Und muss ich dann auch mal dran denken, dass wir früher tatsächlich mal, selbst zu meiner aktiven Zeit, aber dann auch später irgendwo 2 Stunden Training hatten. Und davon habe ich im Moment das Gefühl, sind wir relativ weit weg. Aber so war es selber aus aktiver Sicht als auch aus passiver Sicht am Beckenrand in der letzten Woche ein sehr langes Schwimmbeckenerlebnis, Chlorwassererlebnis. Ähnlich erging es auch den Sportlerinnen und Sportlern bei den Wettkämpfen des vergangenen Wochenendes. Denn es war das Wochenende der langen Strecken. Und wir starten mal in Ägypten beim Freiwasser-Weltcup in Soma Bay. Weil ich da letztes Woche wirklich einen relativ langen Rant abgelassen habe. Wobei, so rantig sollte der gar nicht sein. Es war nur, also ich habe Unverständnis über die ein oder andere Personalentscheidung ausdrücken wollen. Möchte da vielleicht auch nochmal hinzufügen, dass ich einem Fehler dort aufgesessen bin, denn erzürnte sich ja viel an der Nominierung von Isabel Gose, was leistungstechnisch, das wissen wir jetzt spätestens nach diesem Wochenende, völlig außer Frage steht und völlig unbegründet und überhaupt nicht anfechtbar ist, sie dort zu nominieren. Mein Argument war ja einfach, warum dort nicht jüngeren Freiwasserspezialistinnen die Möglichkeit gegeben wird, dort Erfahrung zu sammeln, weil das deutsche Team ja schon relativ breit aufgestellt ist, haben die Frauen auch gezeigt. Mit 3 Top-10-Platzierungen dort beim Weltcup. Aber ich saß dort ein bisschen dem Irrtum auf, dass ich Isabel Gose mal so vielleicht in meiner Welt auf 26, 27 geschätzt hätte und musste doch rausfinden, Jahrgang 2002 wird erst 23 dieses Jahr. Und das schockiert mich immer wieder aufs Neue. 23 ist völlig, also da sind ja noch 7, 8 gute Jahre im Tank, auf jeden Fall. Also 23 ist auch sehr, sehr jung, will ich damit sagen, und das nimmt ein bisschen meiner Argumentation den Wind aus den Segeln, so ehrlich muss man sein. Trotzdem hätte es vielleicht den ein oder andere Sportlerin gegeben, für die man langfristig das auch gegönnt hätte, dort zu starten. Wie gesagt, leistungstechnisch völlig unbegründet. Isa beendete das Einzelrennen bei wirklich schwierigen Bedingungen, so war zumindest vielerorts zu lesen, mit Wellen und Wind und allem, was dazugehört. Es war warm und Sonne, halt Ägypten. Aber ansonsten war wassertechnisch schwierig. Auch mit den Nahkampferfahrungen hat sich Isa dann ja auch im anschließenden Interview durchaus geäußert und gesagt, es war schon ganz schön tough und da waren so ein paar Tritte dabei und taktisch noch den einen oder anderen Fehler gemacht. Und trotzdem Vierte geworden, damit dass die Frauenriege, das Frauenquartett angeführt, die dort über die 10 Kilometer unter Wasser gewesen ist und sich das WM-Ticket gesichert. Inwiefern das relevant ist, werden wir noch sehen. Also ich weiß auch nicht, ob das Ticket, das sie sich jetzt gesichert hat, personengebunden ist oder ob das ein Ticket für den Verband ist, der das dann im Zweifel weiterreichen dürfte. Wenn man sagt, Isa soll sich wirklich auf die Beckenwettbewerbe konzentrieren, denn das ist ja das, was es immer noch, was immer noch betont wird von allen beiden. Frauen, super starker Auftritt der DSV-Aktiven. Isa wird Vierte mit dem Zitat, die Geschwindigkeit war gut machbar, Janet Spielbox landet auf Platz 6, Lea Boy wird 8. und Celine Rieder wird 18. Damit Isabel Gose, Janet Spielbox Richtung Weltmeisterschaft in Singapur unterwegs. Fragezeichen habe ich erläutert, Fokus weiterhin das Beckenschwimmen, wie das mit den Freiwasserstarts zusammenpasst, müssen wir dann mal irgendwie sehen. Ist ein Problem für Zukunfts-DSV. Bei den Männern war es nicht ähnlich erfolgreich, oder war es nicht minder erfolgreich, ist glaube ich die richtige Formulierung, also ähnlich erfolgreich, oh Gott. Florian Wellbrock siegt überlegen und sichert sich auch das WM-Ticket für Singapur, nachdem Olli Klemet, der zweite deutsche Starter, schon gesetzt war, der hier nicht ganz so gut klarkam mit den Bedingungen. Dazu sicherte sich Moritz Erkmann für die Chemnitzer das EM-Ticket. Und Florian Wellbrock wird dann, oder German Aquatics zitiert dann unter anderem Florian Wellbrock mit dem folgenden Abschnitt, den ich hier einmal vorlesen möchte. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten war also der Schlüssel zum Sieg. Und nicht nur das, Welbrock hatte zuletzt sogar das Trainingslager in Südafrika ausgelassen, stattdessen Frau Sarah und seine Eltern in den Winterurlaub begleitet. Äußert sich dann auch dazu, zum aktuellen Saisonverlauf und sagt, ich bin sehr ruhig in die Saison gestartet, habe viel mit meiner neuen Mentaltrainerin gearbeitet, nun zeigt sich, dass der Ansatz mit mehr Ruhe und Gelassenheit besser funktioniert. Denn es war ja nie so, dass ich plötzlich nicht mehr schwimmen kann, ich habe es in Paris nur nicht ins Wasser gebracht. Und es klingt doch schon sehr reflektiert und dass dort außerhalb des Beckens eine große, große Veränderung stattgefunden hat, die ja auch schon bei der Kurzbahn-WM in Budapest zu sehen war und jetzt hier auch im Freiwasser ihre Fortsetzung findet. Von daher gucken wir mal, wie sich die Saison für die beiden Becken-Freiwasser-Spezialisten Florian und Isabel neben Olli Klemet weiterentwickeln wird. Und auch wenn Sommer bei der Freiwasser-Weltcup jetzt nicht das ganz große Spannungshighlight war aus deutscher Sicht, haben wir trotzdem die Erfahrung sammeln dürfen in den vergangenen Jahren, dass lange Strecken spannend sein können. Nicht nur seit den Duellen der Männer in Deutschland, Florian, Olli, Sven Schwarz, wie sie alle heißen, die gegeneinander ins Becken gesprungen sind, und Isabels Auftritt in Doha 2024, wo sie sich über die 800 Meter ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte mit Simona Quadarella. Das Ganze findet im kleinen Kreise eine Fortsetzung am vergangenen Wochenende ins Düsseldorf, ins kleine Schmuckkästchen namens Rheinbad bei den NRW-Meisterschaften lange Strecke. Denn dort war es der männliche 2011er-Jahrgang, der für Nägelknabbern am Beckenrand gesorgt hat, für vielleicht die ein oder andere Schweißperle mehr auf den Zuschauerrängen oder im Zuschauerraum und bei den Trainern und Mannschaftskameraden am Beckenrand. Denn es war das Duell zwischen Georgios Bagalidis von der SG Neuss und Nico Meissner von der SSF Bonn, die sich über die 800 und die 1500 Meter Freistil gegenüberstanden, zumindest virtuell, wenn sie auch nicht bahnentechnisch direkt nebeneinander gestartet sind. Beide trennten nach den 800 Metern lediglich 7 Hundertstel. Und der Silbermedaillengewinner der letztjährigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Georgios Bakalidis, hatte hier das bessere Ende für sich. Gewann in 9 Minuten 17,24, schwimmt sich damit auch auf Platz 1 der Bestenliste und hat vor allen Dingen auf den ersten 400 Metern über diese 800 Meter Freistil mal richtig Muskeln spielen lassen. Er hatte danach so ungefähr 3,5 Sekunden Vorsprung vor Nico, vor seinem Konkurrenten, beginnt die ersten 100 Meter auch in der 1,02, was ich schon ziemlich flott finde für einen jetzt 14 Jahre alt werdenden dieses Jahr. Das Ganze hat aber seinen Preis, das wissen wir alle. Wer schon mal zu schnell angefangen hat, der weiß, schwierig, es könnte eng werden hinten raus, denn auf den zweiten Rennhälfte, auf den Metern 5,401 bis 800, robbt sich Nico Meissner Schritt für Schritt für Schritt ran an Georgios und schlägt nach 9 Minuten 17,99, also 75 Hundertstel später an als der Neusser, für den dieser Auftritt im Rheinbad eigentlich schon fast ein Heimspiel war. Dieses Duell sehen wir nochmal über die 1500 Meter, aber da ist es dann nicht nur ein Duell, sondern auch ein Triell, weil nämlich für die SG Essen Theodor Büscher auf einmal mitmischt. Der 13-14-Jährige, der bei den letzten deutschen Jahrgangsmeisterschaften einer der fleißigsten Medaillensammler gewesen ist, darf sich hier bei den Meisterschaften über die Bronzemedaille freuen. Nach 1500 Metern stoppt die Uhr für ihn in 17 Minuten 50 Sekunden. Er schwimmt damit auf Platz 3 der deutschen Bestenliste und damit ist auch schon klar, Nico und Georgios werden Platz 1 und 2 am Ende dieses 30 Bahnen umfassenden Rennens belegen. Und es ist wieder das bessere Ende für den Neusser. Georgios 17:42,5, Nico 17:43,1. Nur 600stel Differenz nach 30 Bahnen. Das macht Freude zuzuschauen, vor allen Dingen, weil die letzten 100 Meter hier die entscheidenden sind, wo Georgios 9 Zehntel schneller ist als sein Bonner Konkurrent. Dann waren noch die Dortmunder mit am Start, deren Mannschaft, deren Trainingsgruppe Verstärkung erhalten hat aus Essen, nämlich Anni Winter, die 15-jährige Jahrgang 2010, ist aus Essen nach Dortmund gewechselt und ab sofort Trainingskameradin der Langstreckenspezialistin Sydney Savannah Ferch. Sie gewann das Langstreckentriple bei den letztjährigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften, muss man jetzt zu Recht sagen, in Abwesenheit von Alina Bajewitsch. Und er durfte sich jetzt auch hier zweimal über die Goldmedaille freuen. Gewann die 800 Meter Freistil in 8:48.2, wird damit auch schnellste Deutsche im Jahrgang 2009 in der laufenden Schwimmsaison. 6 Zehntel schneller als Alina Bajewitsch, die hier mit ihrer Zeit aus dem Dezember 2024 auf dem 2. Platz in der besten Liste steht. Dazu gewinnt Sydney noch die 1500 Meter Freistil in 16:56.20. Das ist zwar 8 Sekunden langsamer, als sie noch im Dezember gewesen ist, aber, und jetzt Ohren gespitzt, immer noch 26 Sekunden schneller als die aktuell zweitplatzierte Juliana Butler. Also eine absolute dominante Vorstellung hier von Sydney. Doch nicht nur in NRW ging es auf den langen Strecken hoch her, sondern auch in Bayreuth bei den Süddeutschen Meisterschaften lange Strecke. Und auch hier waren es die jüngeren Jahrgänge, die mit Zeiten aufhorchen ließen. Für den Hofheimer SC war es Franz Markutzig, der im Jahrgang 2012 sich auf Platz 1 der deutschen Bestenliste schwimmt, 7 Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Und um jetzt hier die Spitzenposition zu übernehmen, müssen die 13-Jährigen 5:06.26 unterbieten. Neue Bestzeit für den Hofheimer. Julia Franziska Kaul für die SG Frankfurt schwimmt die 1500 Freistil 18 Minuten 15 Sekunden, ist damit 10 Sekunden vor der Zweitplatzierten in der deutschen Bestenliste und meldet schon mal wieder Ansprüche an, ihren Titelgewinn der DJM von 2024 auch dieses Jahr über die längste Beckenstrecke zu wiederholen. Und zu guter Letzt Simon Brugger, der bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften mit für Furore gesorgt hat, mit einer wagemutigen, fast schon halsbrecherischen Renneinteilung, schwimmt die 800 Freistil in 8 Minuten 20 an einer neuen Bestzeit, Platz 1 auf der Bestenliste, 7 Sekunden Vorsprung vor dem Freiwasser-Junioren-Weltmeister Jonas Lischke aus Hamburg. Und die beiden haben noch eine Rechnung offen, denn das DJM-Gold letztes Jahr ging an den Hamburger. Aber der Bayreuther, der hier vor heimischem Publikum im Heimspiel sich süddeutscher Meister nennen darf, hat mal gezeigt, dass er nicht aufgehört hat zu trainieren, sondern auch im Mai wieder ein heißes Duell liefern möchte. Ansonsten ging es noch in Berlin beim Berolina Cup zur wettkampftechnisch ins Becken für Luis Hoffmann, für den Brust- und Lagenmedaillengewinner der letzten deutschen Jahrgangsmeisterschaften, der sich inzwischen packende Duelle liefert mit Hugo Engelin und hier schon mal gezeigt hat, 100 Meter Brust, 1:02.41, neue Bestzeit für den 17-Jährigen. Und mit 1:02 schwimmt man auch schon mal, klopft man zumindest an der Tür im Finale der deutschen Meisterschaften, offene Klasse. 50 Freistil, 23:88, noch dazu zweimal Bestzeit für Luis. Und in Ingolstadt war es beim International Swim Cup Bavaria Nika Benkler, die 15-Jährige mit der, ich setze jetzt mal in Anführungsstrichen, noch berühmteren Schwester Noelle, die über die 200 Meter Rücken in 2:22.78 ihrer Rücken-Spezialdisziplin alle Ehre machte, damit auf Platz 1 der Bestenliste steht mit 6 Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten. Also mal deutlich gemacht hat, dass sie auch in diesem Jahr wieder in der Rückenlage dominieren möchte. All diese Erfolge wären nicht möglich ohne gut strukturiertes, gut geplantes Training und das bringt uns zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche hat den Untertitel »Schwitzt man eigentlich beim Schwimmen?« Darum geht's eigentlich nicht in dem Paper, das ich hier vorstelle, sondern erst so zum Ende hin fiel mir ein, so warte mal, da steckt eigentlich die Antwort auf eine ganz andere Frage, zumindest zum Teil mit drin. Ich habe schon gerade gesagt, es geht ja darum, den Trainingsprozess zu steuern, zu überwachen, tagtäglich die richtige Belastungsintensität zu treffen, sich klarzumachen, okay, was kann mein Sportler, was kann meine Sportlerin, so wie erschöpft ist sie vielleicht gerade. Und eines der wesentlichen Messmittel für die Leistungsfähigkeit, um abzuschätzen, okay, in welchem Trainingsbereich muss ich denn trainieren, um bestimmte Stoffwechselprozesse anzuregen. Also ab wann fange ich denn an, zum Beispiel Laktat zu bilden? Ab wann startet denn die Glykolyse? Wie schnell kann ich schwimmen, um das Laktat im Gleichgewicht zu halten? Also wo sich der Abbau des Laktats und die Bildung des Laktates die Waage halten. Und ab wann wird es ungesund? Wo ist meine anaerobe Schwelle? Laktat ist also ein wesentlicher Faktor zur Bestimmung des Leistungsstandes. Schon seit ewig gewesen und immer noch, inzwischen ergänzt auch durch gewisse Atemparameter, VO2 Max und so, aber Laktat ist immer noch das, was passiert. Und das ist ja, so kenne ich das noch aus meiner aktiven Zeit, powerst du dich aus in so einem wilden Stufentest, waren wir, glaube ich, bei uns 9x200 Meter und dann wird das so von Mal zu Mal schneller, bliblablub und alle zwei Wiederholungen oder so, müsste jetzt lügen genau, wie es war, kommst du dann raus, dann gab es so eine Paste ans Ohr, damit die Durchblutung gefördert wird, dann wird da mit der Nadel reingestochen, kleiner Tropfen rausgezogen, dann landet das in einem Röhrchen und irgendwann so anderthalb Tage später kam dann der Trainer mit dem großen Zettel ums Eck, dann wurden wir alle in der Turnhalle versammelt und dann wurde vorgelesen, wer welche Laktatwerte hatte und dann rollte man mit den Augen, wenn es so Richtung 20 ging, war so, oh Gott, okay, schön, dass du überlebt hast, Kollege. Und wenn es gar nicht erst über die 7, 8 rausging, dann hieß es immer, na, du hast dich ja gar nicht angestrengt. Dass die Welt nicht mehr so ganz einfach ist, hat sich inzwischen durchgesetzt. Meine Karriere ist auch 25, 30 Jahre vorbei. Jetzt habt ihr so ungefähr eine Idee, wie alt ich bin. Aber die Messung ist immer noch die gleiche. Es wird immer noch der Laktatwert gemessen, über einen Stufentest bestimmt, wo es also peu à peu schneller wird, um neue Stoffwechselprozesse zu triggern. Und das ist im Schwimmen immer noch mit dieser schmerzhaften Blutabnahme verbunden. Ob es jetzt der Finger ist oder das Ohr, die Paste. Weiß ich noch damals, als wir diese Durchblutungspaste da am Ohrläppchen und dann schwimmst du Kraul oder Rücken. Und dann setzt der Arm am Kopf ein, dann geht der Oberarm immer am Läppchen da vorbei und schmiert sich schön diese wasserfeste Creme oder was an den Oberarm, der dann am Ende genauso glühend rot ist wie das Ohrläppchen. War ein bisschen Marker zeigen dann an der Stelle, kleiner Exkurs, kleiner Marker zeigen, so hier, gucke da, ich setz den Arm immer vorne am Kopf ein. Naja, okay, zurück zum Thema. Also, während das beim Schwimmen immer noch damit verbunden ist, dass irgendwo die Haut durchstochen wird und ein Tropfen Blut abgenommen wird, dann dauert die Auswertung inzwischen auch nicht mehr so lange, es geht inzwischen schneller und so, sind Landsportarten da schon eine ganze Ecke weiter, zum Beispiel beim Radfahren oder beim Laufen. Da gibt es inzwischen Schweißlaktatsensoren, die auf die Haut geklebt werden und die dann anhand des Laktatwertes im Schweiß, der ist nämlich ein Nebenprodukt des ganzen Stoffwechsels in diesem Schweißsensor, ist eine inaktive Laktatoxidase drin, die zusammen mit dem Laktat im Schweiß dann reagiert und damit ein Signal an den Sensor schickt, an den Sensorchip, der das Ganze detektiert und dann rückmeldet, okay, über Bluetooth, whatever, ist das dann draußen mit irgendeinem Empfangsgerät verbunden, rückmeldet, okay, mein Laktatwert ist jetzt gerade so, Punkt. Und das Ganze ist dann natürlich geil, wenn du an Land bist, dann hast du irgendwie so ein großes Display und dann laufen da deine 10 oder 12 oder 20 Aktiven ihre Runden auf der Tartanbahn und du weißt genau, in welchem Belastungsbereich sind die denn alle so gerade unterwegs. An Land total easy peasy, gar kein Thema. Die Frage ist jetzt natürlich, wie funktioniert es im Wasser? Weil, also, und da kommt nämlich der spannende Punkt, schwitzen wir im Wasser? Das ist die erste Frage. Schwitzen wir? Und B, können wir das messen, selbst wenn sich dort Chlorwasser drumherum sammelt? Und die Messung dadurch vielleicht verfälscht wird. Da hat man sich jetzt hier einen kleinen Trick einfallen lassen. Man hat nämlich diesen Schweißsensor auf die Haut geklebt und anschließend wasserfest ummantelt. Heißt also, der klebte am Oberarm und wurde dann wasserfest abgeschlossen, sodass da gar kein Chlorwasser reinkam. Und hat dann entsprechend die Schweißbildung an diesem Oberarm gemessen. Und es gibt verschiedene Arten, wie man ins Schwitzen kommen kann. Nämlich thermische und nicht thermische Faktoren. Sowas wie Aufregung zum Beispiel, dann schwitzt man ja auch, wenn man aufgeregt ist, angespannt, ne, gibt es diesen Achselschweiß und so, passiert dann alles. Thermisch heißt dann aber auch, boah, mir wird ja irgendwie warm, also ich habe eine hohe Luftfeuchtigkeit, ich habe eine hohe Temperatur oder über Stoffwechsel, über sportliche Aktivitäten. Was wir auch wissen ist, dass eine höhere Wassertemperatur zu einem erhöhten Stoffwechsel und damit mehr Schwitzen führt. Also ist gar nicht so irrelevant, wenn man das jetzt so machen will, ob das Becken oder der Kanal, in dem Falle war es ein Kanal, wo die drin schwimmen, ob das jetzt 25 oder 35 Grad Wassertemperatur hat. Und jetzt ist dieses japanische Forscherteam hierher gegangen. Es waren insgesamt 15 Forschende, die ihre Forschung im Februar 2024 im European Journal of Sports Science veröffentlicht haben, unter dem tollen Titel Lactate Threshold Evaluation in Swimming Using a Sweat Lactate Sensor, a Prospective Study. Da habe ich schon erklärt, worum das geht. Und jetzt haben sie sich 24 Schwimmerinnen und Schwimmer genommen, 19 bis 28 Jahre, Leistungsniveau Anfänger bis Profi. Und haben zwei Stufentests gemacht. Haben den ersten Test gemacht, indem sie gesagt haben, okay, wir machen den so traditionell, wir werfen euch in den Schwimmkanal rein und lassen euch eine Minute schwimmen. Dann erhöhen wir die Strömungsgeschwindigkeit um 0,1 Meter pro Sekunde. Lassen euch wieder eine Minute schwimmen. Dann gibt's eine Pause, dann machen wir Blutlaktatmessung. Und dann geht das ganze Spielchen von vorne los. Das Ganze in insgesamt 4 Stufen. Also sind sie in der Summe um 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Ja, gut, dann kam die 6. Stufe, also 0,6 Meter pro Sekunde schneller geworden. Klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wenn wir das mal umrechnen, würde das heißen, wenn ich die 400 Meter in 6 Minuten schwimme und ich werde um 0,1 Sekunden schneller, dann schwimme ich die 0,1 Meter pro Sekunde schneller, dann schwimme ich in der nächsten Stufe die 400 Meter in 5 Minuten 30. Also 30 Sekunden schneller. Und das ist eine richtige Hausnummer. Also 30 Sekunden schneller ist wirklich richtig, richtig viel. Merkt man dann auch, dass da die Sportlerinnen und Sportler irgendwann gegen so einen Grenzwert reinlaufen. Das war jetzt aber nicht der einzige Test, den sie gemacht haben. Sie haben nämlich denselben Stufentest noch ein zweites Mal gemacht, aber ohne die Pause dazwischen drin, um das Blutlaktat abzunehmen, sondern nur mit dem Schweißlaktat und der Herzfrequenz, die sie gemessen haben. Also erster Test, Blutlaktat, Schweißlaktat und Frequenz. Im ersten Test dann noch alle 2 Minuten eine Pause. Im zweiten Test ohne Pause alle 60 Sekunden Flussgeschwindigkeit im Kanal erhöht und nur mit dem Schweißlaktat und die Herzfrequenz gemessen. Zwischen beiden Tests waren mindestens 48 Stunden Abstand. War lange genug, waren glaube ich so ungefähr immer 2 Wochen sogar, haben sie gesagt, am Ende des Tages. Wurst. Sportlerinnen und Sportler waren wieder ausgeruht. Und jetzt stellen sie Folgendes fest. Die Frequenz, also Herzfrequenz, steigt von der ersten bis zur letzten Stufe. Okay, ist jetzt nicht so irre überraschend, nehmen wir so hin, kann man sich ja irgendwie vorstellen. Dann haben sie aber als zweites festgestellt, und das finde ich dann schon spannend, hier mal wirklich das zu sehen. Im zweiten Test sind die Sportlerinnen und Sportler die letzte Stufe langsamer geschwommen und mit einer höheren Frequenz als im ersten Test, wo sie alle 2 Minuten eine Pause hatten. Heißt also, wenn ich die Sportlerinnen und Sportler wirklich durchschwimmen lasse, muss mir als Coach bewusst sein, dass die letzte Stufe, die All-Out-Stufe, da wo sie dann abbrechen und nicht mehr können, langsamer sein wird mit einer schlechteren Bewegungsausführung, deswegen die höhere Frequenz, als wenn ich sie alle 2 Minuten eine Pause machen lasse. Beide Tests waren aber in der Bestimmung der Grenzgeschwindigkeit, also wo die aerob-anaerobe Schwelle ist, wo die Glykolyse den größeren Anteil der Energiegewinnung stellt und die Laktatanhäufung im Körper wirklich stattfindet. In beiden Tests war die Bestimmung der Grenzgeschwindigkeit vergleichbar. Da gab es dann wiederum keinen Unterschied, auch wichtig zu wissen. Nun ja, und jetzt stellen Sie fest, dass in beiden Methoden diese Geschwindigkeit zu 1,2 Meter pro Sekunde bestimmt worden ist. Also egal, ob man das jetzt aus dem Schweißlaktat herausgelesen hat, diese Grenzgeschwindigkeit, oder aus dem Blutlaktat. Und dann haben sie noch weiter auch geguckt, haben im Prinzip hier zwei Messmethoden miteinander verglichen, haben dann noch geguckt, okay, wie ist denn die Korrelation zwischen den beiden Messmethoden, wenn der eine Wert A misst, was misst denn dann der andere? Ist das auch Wert A oder irgendwo in dem Bereich und wie groß ist die Korrelation? Und die Korrelation haben sie zu 0,87 berechnet, das ist also fast eine lineare Korrelation, sodass wir sagen können, okay, dieser Blutlaktat hat genau die gleiche Aussagefähigkeit und den gleichen Wert wie der Schweißlaktat, den ich am Oberarm gemessen habe. Beide Messmethoden liefern vergleichbare Werte. Wichtig hierbei allerdings, Schwitzen ist eine Voraussetzung für die Nutzbarkeit des Sensors. Und bei dem einen oder anderen Sportler mussten sie das wohl abbrechen, weil der da gar nicht so viel geschwitzt hat, weil es da Probleme gab mit der Messung als solches. Die Studie hat außerdem gezeigt, dass in Echtzeit die Laktatwerte im Schweiß bestimmt werden können, verglichen oder annähernd identisch mit den Werten aus dem Blutlaktat, und es war unempfindlich gegen die Bewegungsfrequenzen. Also selbst in der höchsten Stufe, wenn die Sportlerinnen und Sportler da wirklich die Arme durchs Wasser werfen, hat der Sensor einwandfrei funktioniert und war festgetackert, hat auch keinen gestört, das war alles irgendwie okay, also das kann man machen. Vorteile hierbei sind tatsächlich vielfältig, weil nämlich es ist kein ärztliches Personal notwendig. Es ist eine einfache Messung, die man während diverser Serien machen kann. Sie findet in Echtzeit statt. Ich habe keinen Delay in der Bestimmung. Das heißt, ich kann den Sportler, keine Ahnung, 20 mal 200 schwimmen lassen bei Tempo XY und weiß für jeden 200 da und für jeden Meter, wenn ich eine Funkverbindung habe, bei welcher Belastungsintensität ist er denn gerade und muss das nicht nur in Anführungsstrichen über die Herzfrequenz steuern, diese Polarsensoren gibt es ja vielzahlig, auch am Beckenrand zu sehen, mit den Pulswerten auf dem Tablet dort abgebildet, sondern kann das Ganze auch über den Laktat regeln und kann viele Sportler gleichzeitig beobachten und tracken. Und jetzt kommt eine kleine Side-Note, denn die Forschenden schränken ihre Forschungsergebnisse dahingehend ein, dass sie sagen, nonetheless, the difficulty of accurately confirming sweating underwater with currently available technology hindered confirmation of the actual timing of sweating in this study. Das heißt also, damit der Sensor funktioniert, müssen die Sportlerinnen und Sportler schwitzen, aber es ist gar nicht so einfach mit der zurzeit verfügbaren Technologie festzustellen, wann so ein Schwitzen unter Wasser überhaupt stattfindet und startet. Und das ist wohl tatsächlich eine kleine Limitierung, die sie hier gesagt haben und verweisen da auf eine andere Studie, die 2009 mal durchgeführt worden ist, die sich nämlich damit beschäftigt hat, ob denn Schwimmerinnen und Schwimmer beim Schwimmen wirklich schwitzen. Das Ganze ist von Morgan 2009, Water and Salt Balance of Well-Trained Swimmers in Training. Und die haben während zwei Trainingseinheiten den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt von insgesamt 17 Schwimmerinnen und Schwimmern untersucht. Das war eine intensive Trainingsperiode, Trainingszeit war 1:45 und haben hier geguckt, okay, wie verändert sich denn eigentlich die Körpermasse nach Korrektur der Flüssigkeitsaufnahme und der Urinsammlung. Also sie haben quasi geguckt, okay, wie viel trinken die Sportler während des Trainings, wie viel gehen sie pullern? Also haben den Urin auch aufgesammelt und haben daraus dann berechnet, okay, die Differenz zwischen der Masse vor dem Training und nach dem Training mit allen Ausscheidungen und Einführungen, die ich dort so mache, das muss der Verlust durch Schweiß eigentlich sein. Haben zudem noch die Schweißzusammensetzung durch wasserdichte, absorbierende Pflaster an 4 Hautstellen gemessen. Und jetzt sagen sie, an beiden Testtagen waren die Variablen ähnlich. Und das bedeutet, dass es einen mittleren Schweißvolumenverlust von 548 Millilitern gab. Relativ breiter Fehler, 240 Milliliter, also so die Hälfte, irgendwo zwischen 800 und 200 Milliliter Schweiß haben die Sportlerinnen und Sportler beim Schwimmen verloren. Mit einer mittleren Schweißrate von 310 Milliliter pro Stunde. Leuchtet ja ein, ne? Wenn es 550 für 1,45 sind, teilst du das durch 1,75 und hast dann die pro Stunde. Die mittlere Flüssigkeitsaufnahme betrug 489 Milliliter, sodass eine Körpermasse am Ende verloren wurde von insgesamt 100 Gramm. Mit anderen Worten, nach 1:45 intensivem Training verlierst du 550 Milliliter durch Schweiß. Die Sportlerinnen und Sportler haben jetzt hier 490 Milliliter wieder zugeführt durch Getränke, sodass sie am Ende 100 Gramm leichter waren. Oder, so wie sie jetzt sagen, da das ausschließlich Flüssigkeitsdifferenzen waren, haben sie eine Dehydrierung von ungefähr 0,1%. Auch wieder mit einem riesigen Fehlerbalken bis zu 0,8%. Die mittlere Konzentration von Natrium, Kalium und Chloridionen im Schweiß, die sie über die Schweißpflaster gemessen haben, betrug 43, 4 bzw. 31 Millimol pro Liter. Also viele von diesen Ionen, die auch ja für die Muskelkontraktion zuständig sind, was dann dazu führt, dass es häufiger mal Krämpfe gibt, wenn wir das ausschwitzen, und konnten keine Unterschiede zwischen den Männern und Frauen feststellen. Sagen dann abschließend auch, der durchschnittliche Schwimmer, die durchschnittliche Schwimmerin blieb während der Trainingseinheiten hydriert. Und die berechneten Schweißraten entsprachen denen, die früher schon mal bei Studien im Wassersport durchgeführt worden sind. Wir haben jetzt hier vielleicht tatsächlich endlich, und das ist mein kleines persönliches Highlight der vergangenen Woche in der Vorbereitung hier gewesen, das erste Mal diskutiert, okay, schwitzen wir denn jetzt wirklich beim Schwimmen oder nicht? Sie sagen jetzt hier, es gibt es, ungefähr einen halben Liter schwitzen wir aus. Und da möchte ich jetzt sagen, ja, ich möchte nicht bestreiten, dass es einen Flüssigkeitsverlust war, den sie jetzt hier ausschließlich auf Schweiß zurückgeführt haben. Aber irgendwie möchte ich ja fast sagen, naja, die Flüssigkeit, die ich im Körper habe, kann ja auch auf anderem Wege verloren gehen, kann sich auf anderem Wege verbrauchen als Flüssigkeit im Blut oder oh, ich habe mir jetzt wenig Gedanken gemacht über diese Ausführung, ehrlich gesagt, aber für mich ist damit nicht zwangsweise gesagt, nur weil etwas verschwindet, dass es auf diesem Wege verschwindet. Also nur weil ich Flüssigkeit verliere, heißt das nicht, dass ich geschwitzt habe in meinen Augen. Das ist nicht die gleiche Aussage. Das Wasser kann auch woanders hingehen. So, ich kann es ja zum Beispiel auspullern oder es kann in den Nierchen für irgendwas gebraucht werden oder die Ionen, die Mineralstoffe, die ich da drin habe, die werden für andere Sachen gebraucht, für Muskelkontraktion, bliblablub. Ich habe keine Ahnung, kenne mich zu wenig aus in Biologie. Aber dass das ausschließlich nur Schweiß sein soll, leuchtet mir nicht so ganz ein, weil um Schweiß rauszudrücken, habe ich ja so Schweißdrüsen im Körper. Und die müssen ja gegen den Wasserdruck anarbeiten. Also ich habe ja Wasserdruck, der auf die Haut drückt. Und jetzt ist natürlich meine Frage, ob die Schweißdrüsen genug Kraft haben, um den Schweiß gegen den von außen wirkenden Wasserdruck rauszupressen. I don't know. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Fand es aber trotzdem spannend, hier in dieser Studie mal davon zu lesen, dass es doch eine sehr sophisticated, also das ist keine einfache Überlegung. Die haben sich hier schon echt Gedanken gemacht, wie sie denn messen können. Und ich sag mal, mehr oder weniger am Ende des Tages 600 Gramm bis 100 Gramm Verlust an Körpermasse ausrechnen zu können und nachweisen zu können, beweisen zu können, das ist schon ordentlich. Also da es gibt ja sowas wie Messungenauigkeiten und wenn ich mich auf die Waage stelle und da kommen dann die 81,7 Kilo raus, möchte ich nicht mich verkaufen, dass meine Waage plus minus 200 Gramm genau trifft. Also weiß ich nicht, aus dem Fenster lehne ich mich nicht raus. Spannend jedenfalls, dass man zum einen, um das hier den Deckel drauf zu machen, zu sagen, okay, wir können mittels eines Schweißpflasters auch den den Laktatwert bestimmen und das sogar so genau, dass wir die Blutlaktatmessung quasi ersetzen können, haben also das in Realtime. Und die Schwimmerinnen und Schwimmer verlieren Flüssigkeit ungefähr ein halbes Liter bei einer Stunde 45 Trainingszeit. Ja, und sollten das vielleicht durch Flüssigkeitsaufnahme wieder ausgleichen, da habe ich anderer Meinung. Aber egal, meine Meinung tut ja hier nichts zur Sache, sie haben es hier gemacht in der Studie. Am kommenden Wochenende geht es wieder im Becken schnell zur Sache und damit kommen wir zu den Wettkampf-Highlights des nächsten Wochenendes, nämlich in Dortmund finden die Race Days statt und die haben ein sehr, sehr spannendes Konzept, nicht nur, dass sie eine ziemlich geile PR-Kampagne fahren, das muss man ehrlicherweise mal so sagen, sondern auch versuchen, innovative Wege zu gehen. Da gab es ja auch mal irgendwie eine Team-Challenge und so, also ein bisschen spannendere Wettkampfformate, ist auch zweigeteilt. Vormittags sind die jüngeren Sportler, nachmittags die älteren Sportler. Das ist für die Einzelnen, das nicht für jeden Sportler gleich lang ist, sondern wirklich ein überschaubares Häppchen, was man dort in der Schwimmhalle zubringt und den Rest kann man sich Dortmund und den, wie heißt denn der, der gibt irgendeinen Park da in Dortmund, ist auch egal, ist nicht so weit weg vom Südbad, angucken kann. Lange Rede, kurzer Sinn, die Race Days in Dortmund, geht mal vorbei, guckt euch das an, weil nämlich auch, und jetzt kommt für mich das Highlight, sie bieten an, dass man sich einen Startplatz erkaufen kann, das ist okay, wir müssen uns alle finanzieren, Startplatz schwimmen gegen einen Olympioniken. Also kannst du gegen Luca Nick Armbruster zum Beispiel antreten. Es war noch geplant, dass Melvin Immodu und Christian Diener kommen, die sind leider beide krank, echt schade, weil so ein Rennen gegen Christian Diener, 50 Rücken, würde mich auch ein bisschen reizen, weil ich glaube schon allein nach der Tauchphase ist einer der begabtesten, die wir da haben hier in Deutschland, immer noch mit seinen fast 50 Jahren, glaube ich. Es wäre deprimierend geworden, aber ganz cool, das mal zu erleben. Naja, aber ihr könnt euch das angucken von den Zuschauertribünen, wie sich der Otto Normalo gegen Olympioniken schlägt und dann kriegt man mal so einen Eindruck, wie geil, wie krass das eigentlich ist, was sie da im Wasser abziehen. In Hannover gibt es das Piranha-Meeting, in Kassel den Staffelpokal. Geht vorbei, support your local swim team. Wenn ihr eine Firma habt, dann geht mal vorbei und sagt, ey, passt auf hier, was würde gerne mein Logo auf euer Shirt drucken. Ihr fahrt doch auch durch die Gegend und macht Trainingslager und ihr holt die Kids von der Straße und bringt denen Schwimmen bei, dass es weniger Ertrinkende gibt, Ertrinkungstote. Super Konzept. Geht mal vorbei und fragt mal nach, wie und ob ihr helfen könnt. Nächste Woche gibt es wieder Swim Talk mit Christoph Kleffers. Wir widmen uns im zweiten Teil in einer Nachfolgefolge quasi den deutschen Jahrgangsrekorden. Geht es nochmal an den Kragen. Ich kann schon mal den Mund ein bisschen wässrig machen. Das ist am Anfang etwas theoretisch, das mag man uns zu Recht vorwerfen, aber nach so ungefähr, glaube ich, 25 Minuten driften wir ab in Richtung Nachwuchstraining, Nachwuchskonzeptionen und Fragen und so. Und das wird das, glaube ich, auch richtig, richtig gut, die Gedanken, die wir da austauschen. Schamlose Eigenwerbung hier unterwegs. Muss auch mal sein. Ich wünsche euch ein erfolgreiches, schönes Wochenende. Hoffentlich könnt ihr schon den ersten Anflug von Frühling genießen. Die Pollen bahnen sich ja schon wieder ihren Weg in diverse Nasenschleimhäute und sorgen für Nies- und Schnupfattacken. In diesem Sinne, bleibt gesund. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Und wir hören uns nächste Woche wieder aus der Konserve, in Anführungszeichen, und in 2 Wochen dann wieder live vor dem Mikrofon. Das war's für heute. Ciao!